Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Es ist das große Thema heute in Berlin. Der Streit um den Weiterbetrieb der deutschen Atomkraftwerke ist entschieden. In der Sache gar nicht so spektakulär. Statt nur zwei werden eben alle drei verbliebenen AKW bis April am Netz bleiben. Aber in der Form war das dann schon spektakulärer. Olaf Scholz hat ein Machtwort gesprochen. Oder ist es ein Ohnmachtswort? Das war die Einschätzung des Spiegels heute Morgen. Ich bin gespannt auf die Einschätzung meines heutigen Gastes. Anna Sauerbrei, viele Jahre Leiterin des Meinungsressorts beim Tagesspiegel in Berlin. Dieses Jahr gewechselt in die Politikredaktion der Zeit. Was sagen Sie, ist es souverän, dass Olaf Scholz den Streit seiner beiden Minister Habeck und Lindner jetzt so beendet, mit kurzem Brief, eben mit dem Verweis auf seine Richtlinienkompetenz?
Ja, ich denke, es ist auf jeden Fall eine Rolle, in der sich Olaf Scholz gefällt. Und vielleicht ist es auch der große Vorteil dieser Dreierkoalition, dass man, wenn man sich streitet, dann einen zum Schiedsrichter bestellen kann, der das am Ende entscheidet. Das ist jetzt in dem Fall Olaf Scholz, der ja auch vom Grundgesetz her die Richtlinienkompetenz hat. Er hat den Streit, finde ich, ganz schön lange laufen lassen. So hat es heute auch ein Kollege von mir, Robert Pausch, kommentiert. Warum eigentlich erst jetzt? Warum so viel Zeit verschwenden mit diesem Hin und Her, um auf diesen völlig offensichtlichen Kompromiss zu kommen. Die FDP kriegt die Laufzeitverlängerung nicht. Dafür müssen die Grünen ein Kraftwerk mehr schlucken, als sie laut Parteitagsbeschluss eigentlich haben wollten. Das hätte man vielleicht auch schon vor Wochen so haben können.
Ja, oder spätestens am Sonntag. Da waren die drei ja im Kanzleramt zusammen unter sechs Augen. Also Lindner, Habeck und eben Scholz, der Bundeskanzler. Deswegen liegt ja bei manchen auch so die Vermutung nahe, dass das ein politisches Spiel ist, das jetzt auch für alle eine ganz gesichtswahrende Lösung liefert. Die beiden, denen die Entscheidung der Streit abgenommen wurde, können sagen, das hat jetzt der Kanzler entschieden, damit auch innerparteilich vielleicht leichter durchkommen.
Ja, denke ich auch. Also die haben sich auch beide relativ zufrieden geäußert. Robert Habeck hat gesagt, damit kann er leben, auch wenn sein Parteitagsbeschluss erst ein paar Tage alt ist. Ich denke, das ist auf jeden Fall eine gute Lösung, mit der die Koalition jetzt leben kann. Was ich an der ganzen Sache ganz interessant finde, ist, dass wir in der Politik jetzt oft über solche Sachfragen reden, die gleichzeitig von anderen zur Ideologie erklärt werden. Also diese ganze Atomkraft Frage wurde ja wahnsinnig stark von der FDP, aber auch von der CDU als ideologische Frage geframed, und man versuchte dadurch die Grünen zur ideologischen Partei zu erklären, wobei es sich ja eigentlich um eine Sachfrage handelt. Und bei anderen Fragen, die eigentlich ideologische Fragen sein könnten, also zum Beispiel bei der Frage, wie verteilt man jetzt die Gelder der Bundesregierung, die den Leuten helfen sollen, durch die Energiekrise zu kommen, da wiederum wird so getan, als seien es reine Sachfragen, wo es doch eigentlich um große Fragen wie Gerechtigkeit geht. Also das ist für mich so ein bisschen so ein Missverhältnis, weshalb ich mit dem Kompromiss dann irgendwie doch nicht so ganz zufrieden bin, oder zumindest nicht mit der Debatte um diesen Kompromiss.
Ja, also ich kann das mit dem Missverständnis gut verstehen. Für mich liegt das vor allem darin, dass wir eine riesengroße Debatte auch hatten, gerade die letzten Tage nochmal, aber ja eigentlich schon seit Wochen, um etwas, das jetzt im Ergebnis ja wirklich sehr klein ist. Also je nachdem, wie man ideologisch oder auch pragmatisch auf diese Frage schaut, ob jetzt die AKW länger laufen sollen oder nicht, aber irgendwie könnten, glaube ich, alle gemeinsam feststellen, dass diese Lösung, die da jetzt gefunden ist, angesichts der Problemlage eine relativ kleine ist und möglicherweise auch eine, die dann auch im Frühjahr spätestens zur Wiedervorlage da liegt.
Ja, also ich glaube, das Problem dieser Koalition ist, dass sie jetzt das machen muss, was sie eigentlich gar nicht machen wollte. Also sie wollte sich ja loslösen von der Ära Merkel mit ihrer Krisenpolitik, wo man sich von einer Krise zur nächsten handelt und ständig in den Zwängen der Welt steckte und sozusagen keine eigene Idee, vielleicht auch Idee, wie die Welt beschaffen sein sollte, entwickeln konnte. Und die Ampel hatte ja eigentlich in diesem Schwung im Oktober mit dem Koalitionsvertrag gesagt, wir wollen Welt gestalten, wir haben eine Idee davon, wie zum Beispiel auch Energieversorgung in einem modernen Land aussehen kann. Und jetzt ist sie doch wieder dahin dahin, sich sozusagen von der Kleinstfrage zur Kleinstfrage zu hangeln. Also Ölkraftwerke auf Schiffen vor der Küste, ja oder nein? AKWs ein paar Monate länger laufen lassen, ja oder nein? Mit Streckbetrieb neue Brennstäbe kaufen, also diese wirklich kleinen Fragen, wo sie sich eigentlich vorgenommen hatten, einen ganz eigenen großen Plan für Deutschland zu entwickeln.
Tja, woran liegt das Ihrer Einschätzung nach? Sie haben ja auch gerade diesen Machtwechsel, so heißt auch das Buch, das von Ihnen erschienen ist im Mai, genauem Blick und auch mit genauem Blick auf die Protagonisten, gerade so diese Generation der 40-Jährigen, 40 plus, genauer betrachtet. Liegt das jetzt einfacher, das wäre die große Entschuldigung, an der Größe der Probleme, auch an der Neuartigkeit der Probleme, die man noch gar nicht vorhersehen konnte? Oder ist das auch ein teilweises Unvermögen, das nicht sein müsste?
Ich glaube, es ist eine Mischung aus beidem. Also ich glaube, man kann ihnen kaum vorwerfen, dass sie jetzt mit dieser ja doch für die meisten Deutschen und auch für diese Bundesregierung völlig unerwarteten Situation eines Krieges in Europa mit allen Folgen auch für die Energiepolitik irgendwie umgehen müssen und dass da natürlich ganz, ganz viele Zwänge auf sie zugekommen sind. Bei einigen Fragen, denke ich, wäre eine frühere Entscheidung, weniger politischer Streit sicherlich hilfreich gewesen. Dann hätte man sich selber größere Handlungsspielräume eröffnet. Also zum Beispiel bei der Frage des Gaspreisdeckels, da muss es jetzt auf einmal kurz vor dem Herbst, wo die Leute ihre Rechnung bekommen, ganz schnell gehen. Da muss man ein Modell wählen, wo dann quasi alle prozentual gleichermaßen entlastet werden. Also die große Räume zu heizen haben und die kleine Räume zu heizen haben. Das heißt, die große Räume haben, kriegen ganz viel. Wenn man das ein bisschen früher angegangen wäre, wäre da vielleicht auch eine andere, bessere Lösung möglich gewesen. Aber richtig vorwerfen kann man es ihnen natürlich nicht. Also diese Regierung steht unter einem enormen Druck. Die Apparate arbeiten auf Hochtouren. Und ich glaube, Robert Habeck hat sicherlich nicht ganz Unrecht, wenn er auch davor warnt, dass auch im Wirtschaftsministerium einige kurz vor dem Burnout stehen. So ist nun mal die Zeit auch. Ja.
Mhm. Kurz vor dem Koller steht übrigens ein anderer Grüner, Jürgen Trittin. Ich glaube, das ist der Einzige, der jetzt nicht so richtig mitmachen will bei dieser Machtwort-Richtlinienentscheidung des Bundeskanzlers. Ansonsten haben wir gerade die Meldung bekommen, die Grünen-Fraktionsspitze, die stimmt diesem Weg zu. Es gibt übrigens ein interessantes Detail, haben heute auch einige auf Social Media hingewiesen. Also dieser Brief von Olaf Scholz mit freundlichen Grüßen, den er da an die beiden Minister geschickt hat. Eigentlich hatte er versprochen, dass das nicht so sein Stil ist. Ich zitiere mal diesen selben Olaf Scholz allerdings aus dem August in der Bundespressekonferenz, als er zur Richtlinienkompetenz gefragt wurde. Da hat er nämlich gesagt, es ist gut, dass ich sie habe, aber natürlich nicht in der Form, dass ich jemandem einen Brief schreibe, bitte Herr Minister, machen Sie das Folgende. Olaf Scholz im August, so können sich die Zeiten ändern.
Ja, genau, das war die Sommerpressekonferenz. Schon da hat Olaf Scholz ja so ein bisschen, ich finde, er hadert mit dieser Rolle. Also einerseits ist er jemand, der ja großen Wert darauf legt, Führung zu können und auch auszuüben. Also er wird ja gerne mit dem Satz zitiert, den er auch tatsächlich gesagt hat, wer bei mir Führung bestellt, der bekommt sie auch. Aber in dieser Dreierkoalition ist er natürlich immer wieder zurückgeworfen auf die Rolle des Moderators zwischen den Interessen der Grünen und der FDP, die sich eben viel stärker gegenüberstehen als zum Beispiel die der Grünen und der SPD. Diese Moderatorenrolle muss er eben auch ausführen, ohne führungsschwach zu wirken. Also auch für ihn sicherlich keine einfache Rolle.
Mhm. Ja, wobei Moderator, ich meine, das klingt immer so, als müsste man ganz, ganz lange verhandeln, bis da irgendwie, ja, kollegial ist ja das Stichwort, ne? Also eine kollegiale Lösung da ist. Ich habe mich das jetzt gefragt, so aus der Perspektive einer jeden Schulleiterin in diesem Lande, eines jeden Abteilungsleiters, jeder Chef einer Firma, sei sie klein, sei sie eher groß, wenn es kollegial nicht geht, dann muss der Chef entscheiden. Ich finde das jetzt auch in der Wahrnehmung interessant, dass das so als Machtwort verstanden wird, als etwas, das klingt ja in der Kommentierung ein bisschen mit, was eigentlich fast ein bisschen zu weit geht.
Ja, es gibt Verfassungsrechtler, die jetzt auch schon eine Debatte angefangen haben darum, ob das jetzt von der Richtlinienkompetenz abgedeckt ist. Also die Frage, bezieht sich die Richtlinienkompetenz auf solche kleinen Fragen, also wirklich einzelne politische Entscheidungen, oder bezieht sich das nicht eher nur auf die große Richtung, die eine Koalition hat, also auf die größeren Fragen? Man könnte wiederum sagen, auf die ideologischen Fragen auch. Ich denke, er kann das schon machen. Es ist auch richtig, dass er das jetzt anwendet. Man möchte aber natürlich eigentlich auch wissen, wie Olaf Scholz selber dazu steht. Also ich finde, das ist jetzt wieder so eine praktische Entscheidung, so ein typischer Kompromiss der Mitte. Manchmal fragt man sich, die Grünen und die FDP geben ganz viele Ideen vor. Und was denkt er eigentlich? Also über sozusagen die Rolle des Streitschlichters hinaus. Was ist seine genuine politische Haltung?
Ich antworte darauf jetzt mal mit einem schlumpfigen Grinsen. Ich habe mich ja auch gefragt, ob sich Olaf Scholz selbst daran erinnert hat, diese Szene aus der Sommerpressekonferenz, als er das gesagt hat mit dem Brief und dann auch schlumpfig grinsen musste, als er dann diesen Brief da aufgesetzt hat. Aber gut, das sind alle Spekulationen an der Sauerbreit. Da können wir gerne weiter drüber nachdenken, werden wahrscheinlich an dieser Stelle keine Antworten haben.